Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort Heiliger Schrift aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 2, in den Versen 1 bis 12. Markus 2, 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihren Herzen, »Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als allein Gott?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten, und sprach zu ihnen, was denkt ihr, solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Liebe Gemeinde, Gewaltiges war geschehen in Israel. In Jesu Gegenwart waren sie alle miteinander für einen Augenblick unter den offenen Himmel gestellt. Was damals alles an Außerordentlichem und Unbegreiflichem und noch nie Dagewesenen geschah, vor ihre Augen trat, hatte alles überboten, was je an Taten und Wundern in Israel geschehen war. Und die Menschen waren begeistert. Sie liefen dem Nazarener nach, sie freuten sich an dem, was er alles konnte, und sie lobten Gott und priesen Jesus über seinen Wundern und seine Taten. Ja, wer Brot und Fisch mehren, den Blinden die Augen öffnen und Aussätzige heilen kann, der ist unser Mann. Einen solchen können wir brauchen. Dem Wundertäter zu folgen, war ihnen darum nicht schwer. Sie waren bereit, dort, wo Jesus war, wieder zu sein, Neues zu erleben, Neues zu sehen, erweise seiner Macht. Aber Jesus war ihnen nicht willfährig. Sein eigentliches und noch größeres Werk war der Ruf zur Umkehr. So hat er begonnen, tut Buße und kehret um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Das ist seine Bestimmung. Dieses Wort der Buße auszurufen, die Menschen zur Umkehr zu rufen, kehret um. Das Reich Gottes und seine Kraft und Wirklichkeit ist da mit mir gegenwärtig. Und ihr könnt nur im Zeichen und in der Haltung der Buße ihm begegnen. Ja, Jesus ging es um Buße, um Umkehr, um Jüngerschaft, um Gehorsam der Nachfolge. Auch im Zeichen des Kreuzes. Der himmlische Vater hatte ihn als ein Heiland in die Welt gestellt und nicht als einen Wundertäter, der die Menschen begeistert. Was reisen sie heute überall hin, die Leute, um Wunder, um große Taten zu sehen und zu vergessen das Geringste, das Einfachste, nämlich den Gehorsam des Glaubens. Herr Pfarrer, waren Sie auch schon mal dort? Haben Sie den Reden hören und haben Sie mal erlebt, wie die Schwester beten kann? Haben Sie auch diese Frau schon mal erlebt und ihren Mann? Welch tiefen Glauben die haben. Aber sie haben Streit wegen des Erbes. Nein. Jesus sucht nicht das Außerordentliche, das Großartige. Da ist er in aller Regel nicht dabei. Sein Wort gilt denen, die unter der Last ihrer Sünden stöhnen, an sich verzweifeln, Gottes Gericht fürchten und nun nach dem Ausschau halten, der ihnen helfen kann. Für sie ist er da. Den Erniedrigten und Verachteten, denen, die lügen und trügen, in sündiger Lust gefangen sind und gebrochene Herzen haben, denen gilt sein Wort und Werk. Ihr Fürsprecher wollt er sein. Bei den Geringen und Kleinen und Gedemütigten, bei denen, auf die niemand achtet, die nicht in der Zeitung kommen, auf keinem Buchdeckel schön abgebildet werden. Unsere Christenheit ist heute unreinen Geistes. Wenn sie ein neues Buch anzubieten haben, muss vorne eine schöne Frau sein. Nach Möglichkeit muss sie immer lachen. Lachen wir immer bei Christus? Ist die Nachfolge immer zum Lachen, zum Grinsen? Jesus möchte das nicht. Er ist der Fürsprecher jener, die die Wahrheit suchen. Jener, die das Leben begehren. Barmherzig erging darum sein Heilandsruf an die, die den Frieden mit Gott suchten. Ihnen gab er das Wort. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen für eure Seelen. Und die Menschen kamen in Scharen zu Jesus. Seine Taten und Worte hatten sie erfasst. Ihre Herzen waren bewegt von dem, was Jesus ihnen gab, was Jesus im Namen des himmlischen Vaters ihnen vorlegte. Sie nahmen es auf als das Geschenk des Himmels, denn Jesu Werk übertraf das der Pharisäer. Anders als sie war er kein Moralist. Er stand nicht als der Rächer Gottes vor ihnen. Mit dem Ruf zur Buße hat er ihnen die Verheißung des ewigen Lebens gegeben. Wer die Buße annimmt, der umkehrt, seine Sünde bereut und lässt, der hat das ganze Heil in diesem kleinen, unscheinbaren Wort Jesu. Dir sind deine Sünden vergeben. Da öffnet sich die ganze Herrlichkeit des Himmels. Darum sollen sie von der Sünde lassen, die betrügerischen Zöllner, die selbstgerechten Frommen und die Ehebrecher samt den religiösen Führern und Herodes, den Jesus einen Fuchs nannte wegen seiner Verschlagenheit. Allen galt Jesu Einladung. Darum kamen die Menschen. Sie drängten sich um ihn, Neues zu hören, sein Wort zu empfangen. So kam es auch hier in diesem Haus in Kapernaum, dass sich um Jesus viele versammelten. Er war da, diese Kunde erscholl und man lief. Wo ist er in diesem und jenem Haus? Und sie wollten Jesus. Die Stube war voll. Sie hörten aber voller Verlangen sein Wort. Bis zu jener ungewöhnlichen Unterbrechung, von der die Überlieferung hier berichtet, denn durch ein Loch im Dach schwebt ein Gelähmter an Seilen herab. Gerade Jesus vor die Füße. Da lag er nun, ein Häuflein Elend. Die ganze Not und Geschlagenheit menschlichen Lebens wurde an diesem einen geschlagenen, kranken Mann ansichtig. Demonstriert, vorgeführt, seht, das ist unsere Wirklichkeit. In der Not dieses gelähmten Mannes bündelte und verknotete sich anschaulich und greifbar nah das hoffnungslose Schicksal jener, denen eben kein Mensch und kein Arzt mehr helfen kann. Da lag er nun und alle Augen richteten sich auf Jesus. Was wird er tun? Kann er helfen? Wird er den an Leib und Seele geschlagenen Mann heilen, ihn aufrichten und damit auch ihnen allen ein hoffnungsvolles Zeichen geben? Spannungsvolle Erwartung breitet sich aus in dem Raume. Still und schweigsam steht der Nazarener vor ihnen. Nichts Auffälliges und Erregendes ist an ihm zu erkennen. Jesus zieht nun keine Show ab, mit weit ausholender Gebärde den Kranken zu berühren und nun zu demonstrieren, dass er der Mächtige ist. Nichts. Jetzt ging es um mehr als um Gesundheit. Jetzt ging es um mehr als Wohlfahrt. Jetzt ging es darum, dass ein Sohn Abrahams, der an Leib und Seele durch die Sünde geschlagen ist, befreit wird. Nun ist nicht der Arzt gefordert, sondern der, der die Macht hat, die Sünden zu vergeben. Tod und Teufel zu überwinden, ihn aus dem Feld zu schlagen, damit der Gelähmte sich überhaupt aufrichten kann. Darum muss zuerst die Sünde weg. Das, was den Menschen wegreißt von Gott. Das, was den Kanal, den Zufluss des lebendigen Wortes abschneidet. Die Verstopfung zwischen Gott und Menschen muss durchstoßen werden. Die Sünde muss weg, dann kann es wieder gut werden mit dem Menschen. Wenn das Wort, das Heil, der Heilige Geist einfließt in unser Leben, dann kann es gut werden. Die Sünde muss weg. Sie ist der Grund und die Ursache allen Übels. Darum Jesu Wort, mit dem er den Teufel angreift und zu Boden ringt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Hölle erbebt in diesem Augenblick, aber der Himmel freute sich. Denn so Jesu Wort, im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Da ist etwas geschehen in der unsichtbaren Welt, aber die Umstehenden und Neugierigen ahnten nicht, was hier geschah. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren entsetzt. Wie redet er so? Er lästert Gott? Wer kann denn Sünden vergeben als Gott allein? Aber Jesus war weder ein Gotteslästerer, so wenig wie ein Wundertäter war. Denn zu keiner Zeit wollte er den Menschen mit Mirakeln überraschen, sie verzaubern und für einen Moment religiös begeistern, dass die Seele aufblüht und überschwappt in religiösen Empfindungen. Das wollte Jesus nicht. Denn in diesem ganz und gar heilsgeschichtlichen Augenblick, in dem Jesus mit dem Wort der Sündenvergebung das Übel an der Wurzel gepackt hat, war Jesus zum Kämpfer des Reiches geworden. Zum Kämpfer des Reiches. Sein Wort der Sündenvergebung war das Schwert des Geistes, mit dem er den Kranken die Banden zerschlägt, durch die Satan ihn gebunden hat. Sündenvergebung ist die schärfste Waffe Jesu, mit der er die Menschen aus den Fängen der Finsternis befreit und ihnen den Weg in Gottes Reich bereitet. Dieses machtvolle Wort, dir sind deine Sünden vergeben, stößt die Türe ins Vaterhaus Gottes auf, denn so ist dann die Vergebung, die Sündenvergebung, die größte Wohltat des Menschen. Wir denken freilich anders. Wenn eine junge Frau einen reichen jungen Mann geheiratet hat, in eine vornehme Familie, die Rang, Würde, deren Namen Klang hat, eingeheiratet hat, dann sagen wir, die hat's geschafft. Die Sündenvergebung ist die größte Wohltat des Menschen, denn dann hat er den offenen Himmel über sich und den ganzen Segen des himmlischen Vaters. Ja, die Pharisäer, sie mögen noch so zedern, was tust du da? Sie haben sogar recht, wenn sie sagen, Sünden vergeben kann doch nur Gott. Aber Jesus ist Gott. Dreimal hören wir im Neuen Testament, dass Jesus Gott ist. Nicht ein außerordentlich von Gott begnadeter Mensch, den er noch mehr gesegnet hat als die Propheten, den er noch mehr gegeben hat als den Männern Gottes des Alten Bundes. Nein, mit Jesus ist Gott gegenwärtig. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist Gott. Er ist die Transformation des Starkstromes, an den man keine Lampe anschließen kann, denn sie verglüht. Aber er transformiert sich herunter zu jenen Volt- und Wattstärken, die unsere Hauslampen ertragen. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit deinem Blute. Das erkannten die Pharisäer nicht. Sie hatten recht, Sünden vergeben kann nur Gott. Aber Jesus ist Gott. Jesus war für sie freilich nichts anderes als der Sohn des Josef und der Maria aus Nazareth. Als der göttliche Erlöser in Menschengestalt ist Jesus aber nicht ein Mensch wie wir, unfähig, Sünden wegzuschaffen und das Tor zum Himmelreich aufzustoßen. Das schaffen wir nicht. Wir kommen nicht weiter als bis zur Reue. Das ist mir halt leid. Es hätte auch nicht gerade sein müssen. Vergessen wir's. Dieses Eingeständnis ist schon viel. Wenn Eheleute miteinander streiten und sich das eingestehen, ist es schon viel. Aber mehr ist die Buße. Denn Buße ist die Gnade Gottes zur Umkehr. Denn Jesus ist nun der, der die Buße ausruft und zur Buße ruft, der ewige Sohn ist, durch den Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Gott war in Christus, schreibt Paulus, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er ist der, auf den der Geist, der Heilige Geist, kam bei der Taufe. Er ist der Geistgetaufte. Er ist der Träger des Geistes. Darum hat mit Jesus Neues begonnen. Etwas, was die Welt bis dahin nicht kannte, nämlich der Anfang der neuen Kreatur, der Beginn der neuen Schöpfung in der Alten. In Jesu Wort und Werk ist sie zeichenhaft aus der Verborgenheit herausgetreten. Wie diese Pflanze heraustritt aus dem Geheimnis ihres Wachstums, ihrer Seele und sich zur Anschauung, zur Erscheinung bringt in diesem Blatt und in dieser Gestalt, dieser Form und diese Pflanze wieder anders als diese Blume. Alle treten sie nun heraus aus der Verborgenheit ihres inneren Seins und werden ansichtig als Gladiole, als diese Pflanze oder als Rose. Jede bringt sich zur Erscheinung. Aber die Seele der Blume sehen wir nicht. Wir sehen nur ihre Erscheinung. Wie sie uns erscheint, wie sie für uns da ist. So tritt Gott in Christus heraus und verbirgt sich in der Offenbarung zugleich in dem Menschen, der Jesus von Nazareth heißt, und ruft darum zum Glauben. Und so treten die Werke des Himmels in die Erscheinung, dass sie in die menschliche Vorgänge und Gestalt hineingehen. Wir sehen das Reich Gottes nicht, aber wir sehen seine Auswirkung. Neue Schöpfung. In Jesu Wort und Werk ist sie zeichenhaft da. Und für Augenblicke auch hier bei dem Gelähmten ansichtig geworden. Und nirgends ist die neue Schöpfung mächtiger hervorgetreten, als eben dort, wo das Machtwort Jesu ergangen ist, dir sind deine Sünden vergeben. Als ich als junger Mann beim Seelsorger war, ich hätte hernach hüpfen können wie ein Kalb auf der Sommerweide. So froh war ich. Aber da war nun der feindliche und hinterhältige Einspruch der Pharisäer, der Vorwurf, dass sich Jesus ein fremdes Werk anmaße und damit Gott lästere. Es ist eine Gottesfinsternis über diesen Männern. Eine Verblendung, die sie sagen lässt, du hast kein Recht, Sünden zu vergeben. Wir sehen hier die Eiferer am Werk. Fanatisch treten sie für Gott ein und gebärden sich als die Scharfrichter Gottes und als die Schlägertruppe des Himmels hier auf Erden, stets kampfbereit für Gottes Ehre und Gottes Recht einzutreten. Ich wundere mich oft, mit welchem Eifer Gemeinden diesen einen oder anderen Gedanken zum Streitpunkt werden lassen, an dem man die Liebe verletzt. Großtaufe, Kindertaufe, da schlägt man sich den Schädel ein. Und verletzt die Liebe. Erkenntnis, liebe Brüder und Schwestern, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Was vereifern wir uns da und mischen uns in das intimste Verhältnis eines Glaubenden
zu seinem Vater im Himmel ein. Maßen uns an, ihm den Glauben abzusprechen. Dürfen wir das? Dürfen wir uns in das Verhältnis eines Bruders und einer Schwester, das er zu Christus hat, so einmischen, dass wir die Verdammnis aussprechen? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Der Philosoph würde sagen, wer die Geschichte richtet, wird von der Geschichte noch in seiner Geschichte gerichtet.
Prüfen Sie das und gehen Sie dem Gedanken einmal nach. Sie werden ihn bestätigt finden.
Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren solche Eifer, solche Rollkommando des Himmels, die aufgeräumt haben. Aber Jesus weist das ab. Jesus streitet mit ihnen nicht, denn sie haben die Wende, die mit Jesus in die Geschichte getreten ist, nicht erkannt. Und das ist nun ihr Verhängnis, weil sie sich gegen den Erlöser, den Gott gesandt hat, stellen. Darum geht nun Jesus kurz entschlossen auf sie zu und er stellt sie nun in die Entscheidung. Eine einzige Frage sollen sie ihm beantworten. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Nun müssen diese blinden Fanatiker antworten. Aber sie schweigen. Es hat ihnen geradezu die Stimme verschlagen. Sie können und wollen nicht antworten, denn Jesus hat sie in die Enge getrieben. Nun sind die Pharisäer gestellt und müssen nun ganz gegen ihren Willen Augenzeuge dafür werden, dass Jesus tatsächlich Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, und müssen begreifen lernen, dass ihre Zeit nun vorbei ist. Denn Jesus sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und der Lahme stand auf, nahm sein Bett und alsbald ging er hinaus vor ihren Augen. So hatte nun Gott seinen Sohn hier auf Erden bestätigt, dem Lahmen, dem Satan den Leib und die Seele geschlagen, und der schon auf den Weg des Todes gestoßen war, hatte er durch Jesu Wort Heil und Heilung widerfahren lassen. Vergebene Sünde entmachtet der Satan. Schon im Morgengebet Luthers, ich würde Ihnen raten, das auswendig zu lernen, dann hört manches Gebabbel unseres Gebetes auf, wenn wir an solchen Gebeten wieder lernen zu beten. Da sagt er schon in seinem Morgengebet, auf dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Er befiehlt sich in die Hände Gottes, auf dass der böse Feind keine Macht an ihm finde. Vergebene Sünde entmachtet den Satan. Wo Vergebung ist, da ist kein Verderben. Da hat kein Verderben mehr Anrecht. Da atmet die Seele auf und der Leib wird wieder frei, durchblutet und kann neu leben. Sündenvergebung, liebe Brüder und Schwestern, ist auch für uns die Lösung unserer Probleme. Wo Sündenvergebung ist, wird neue Schöpfung gegenwärtig. Bringen verwandelnde und erneuernde Kräfte der Auferstehung in unser Leben. Und es ist wahr, was der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Im alten Luthertext hieß es immer noch, alles ist neu geworden. Man hat es nur neu übersetzt und mit Recht, denn im Urtext im Griechen steht nicht alle. Alles, sondern Neues hat begonnen. Denn wir sind und bleiben Sünder, bis zu unserem Tode und unterscheiden uns von den Kindern der Welt darin nur, dass wir begnadigte Sünder sind und dass wir nun lernen, die Sünde zu hassen und zu lassen. Wir sind begnadigte Sünder. Aber das Neue hat begonnen und bringt Frucht in jenem, der in der Buße bleibt. Mir ist es ein häufiges Gebet: Herr Christus, bewahre mir die Gnade der Buße. Sündenvergebung ist die Lösung der Probleme, nicht der Psychiater. Mögen die Kräfte, die verwandelnden und neuen Kräfte der Auferstehung uns erreichen. Und das Neue ist in vielerlei Gestalt gegenwärtig. Hier hat es der Gelähmte bis in seinen kranken Leib hinein erfahren dürfen. Es war wahrlich ein heilsgeschichtlicher Augenblick, in dem sich die Herrlichkeit der neuen Schöpfung als Frucht der Sündenvergebung am gesundenden und nun gesund seienden Leib dieses Gelähmten zeigt. So gehören Sündenvergebung, Heil und Heilung zusammen. Darum hat Jesus als erstes zu diesem Manne gesagt: Dir sind deine Sündenvergebung. Das ist der Grund, von dem her alles sich aufbaut. Darum ist Jesus nie zum Wundertäter geworden, sondern zum Boten des Reiches: Tut Buße und kehret um. Wer aber in der Sünde bleibt, ist auf abschüssiger Bahn und wird unausweichlich dieser Macht, diesem Drang nach unten ausgeliefert, mag er noch so oft Jesus, Jesus, Jesus sagen. Jesus können auch die Teufel und die Dämonen sagen. Und sind wir auf der abschüssigen Bahn, dann zerschlägt es auch unseren Leib. Jesus sagte darum an einer anderen Stelle zu dem 38-jährigen Kranken am Teiche Bethesda, den er geheilt hatte: Sündige hinfort nicht mehr, auf dass dir nicht Ärgeres widerfahre. Wir mögen nun aufhorchen und sagen und ganz betroffen reagieren: Ja, ist denn in der Tat jede Krankheit in der Sünde, in meiner Sünde, die ich getan habe, zu suchen? Hat jede Krankheit, die wir tragen an unserem Leibe, die Sünde zur Ursache? Der Moralist und der Pharisäer sagt ja. Wenn einer einen Zusammenbruch hat in der Gemeinde, gell, dann wissen wir es, was seine Sünde ist. Jetzt hat's ihn erreicht. Ich habe mir's doch schon immer gedacht, dass so nicht gut weitergehen kann. Und wir wissen schon, warum er in die Krankheit gefallen ist. Und doch ist es so, wir leben in einer Welt, die um ihrer Sünde willen der Macht, der Gewalt und der Herrschaft des Todes übergeben ist. Es ist ein bitteres Schicksal, in dem wir alle mit drin sind. Mit Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und nun heißt es, die Sünde ist der Leute Verderben. Eine bittere Einsicht. Wir müssen uns aber dieser Tatsache stellen: Sünde und Krankheit sind Wirklichkeiten, in denen Satan aktiv ist. In jeder Sünde ist die Krankheit verpuppt, gegenwärtig, kann ausbrechen in Krankheit, in Sterben, in Tod. Wie die Seele dieser Pflanze zur Erscheinung kommt, kommt die Sünde in der Krankheit zur Erscheinung. Und wir alle sind vom Tode und von der Krankheit gezeichnete. Wir können den Zerstörungsmächten nicht widerstehen, wie es das Bild des Gelähmten zeigt. In der harmlosesten Form unseres Vergehens ist das Bild im Spiegel. Wenn wir da reinschauen, merken wir, dass wir die Jugend hinter uns haben. Und wenn man mal über 70 ist, schaut man doch mit einem Auge schon ins Grab. Und weil uns das alles geschieht, hat uns Gott den gesandt, von dem der Prophet Jesaja kündet: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das durfte hier der Gelähmte erfahren. Jesus hatte durchgegriffen, die Kette des Verderbens und des Todes für einen Augenblick durchbrochen und ein Zeichen seiner Macht, die ihm Gott gegeben hat, gesetzt. Warum sage ich für einen Augenblick? Lazarus und der Jüngling zu Nain sind wieder gestorben. Es waren die besonderen Zeichen des Reiches Gottes in der Gegenwart Jesu. Darum, weil er Gott ist und vorwegnehmend uns etwas zeigt von der Herrlichkeit der kommenden Schöpfung, sagt er, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und im Evangelium heißt es, und der Gelähmte stand auf, nahm sein Bett, ging alsbald hinaus vor aller Augen. Was ist hier geschehen? Nicht jede Krankheit, die wir tragen, kommt aus unserer personalen Sünde, sondern wir sind in der Grundsünde mit der sündigen Menschheit verwoben und müssen darum auch als Christen krank werden und sterben. Es gibt aber auch personal zu verantwortende Sünden. Der unbelehrbar trinkt. Ich habe mal einen Trinker gewarnt, sie kriegen eine Zirrhose und dann ist aus mit ihnen. Herr Pfarrer, das geht Sie nichts an. Und er ist gestorben an seiner Sünde, nämlich an der Trinkerei. Und trotzdem werden wir um der Erbsünde oder der Ursünde, die in dieser Menschheit lebt, auch sterben. Aber Jesus hat hier ein Zeichen gesetzt und ein Ausrufungszeichen hier reingepflanzt in diese Welt. Und ein Zeichen für die kommende neue Schöpfung gegeben, auf das wir an ihn glauben, als den, der heilt und das Heil hat. Das, was hier gezeigt und geschehen ist, heißt nun nicht, dass jeder von uns bei der Sündenvergebung das Gleiche empfängt. Gerade so, als ob in der Natur und in unserem Leiden nun ein neues Gesetz in Kraft getreten wäre, das nach jeder Sündenvergebung wirksam würde und jede Krankheit heilte. Solange wir noch Glieder dieses alten adamitischen Geschlechtes sind, in dieser Welt des Todes unser Leben führen müssen, wird der Kampf darum gegen die Krankheiten, gegen den Tod nicht enden. Auch für Christen nicht. Hier hat Jesus ein Zeichen gesetzt, das einem galt, zeichenhaft, nicht allen. Paulus bittet Gott, er möge ihm den Pfahl aus dem Fleische nehmen. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Trag dieses dein Kreuz und folge mir nach. Erst mit der Wiederkunft Jesu und unserer Auferstehung wird an uns der Ostersieg Jesu zur Vollendung kommen. Jesu Ostersieg ist vollkommen, aber noch nicht an uns. Zeichenhaft. Dann sagt Paulus, wir sind erst im Römerbrief auf Hoffnung hin errettet. Darum brauchen wir Jesus Tag für Tag. Brauchen wir sein Wort als den lebendigen Zufluss der Ewigkeit. Tag für Tag. Kommt das Vollendete, dann wird der Segen der Auferstehung Jesu an uns ein für allemal wirksam werden. Im Vollzug der Auferstehung geht es dann aber nicht mehr nur um Heilung unseres kranken Leibes, um die Wegnahme unserer Leiden, sondern um den neuen Leib, um die neue Schöpfung, die keine Sünde mehr angreifen und kein Tod mehr verderben und nichten kann. Die Heilung des Lahmen zeigt uns darum noch nicht das vollendete Heil. Sie will uns aber auf das Ende hin verweisen, wo das Vorläufige überwunden ist und das Vollkommene hervortritt. Darum sollen wir trotz unseres kranken Magens, trotz des schwachen Herzens und der Galle, die uns plagt, auf den schauen, der uns zusagt, siehe, ich mache alles neu. Ich werde auch dich noch einmal gestalten, dich noch einmal schaffen, zurücksetzen an den Ursprung und du wirst das vollkommene Kind deines Vaters im Himmel sein. Ich mache alles neu. Mit der Sündenvergebung beginnt das Neue. An dem Gelähmten hat Jesus ein Zeichen gesetzt, in dem das Neue nun senfkornartig gegenwärtig ist und auf die vollkommene Vollendung des Heils weist. Und wir hören die Menschen unter dem geöffneten Dach überwältigt. Überwältigt waren sie von Jesu Wort und Tat. Ja, ein Strahl der Ewigkeit war hereingefallen, der auch sie berührt hatte. Denn sie priesen Gott und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Und auch wir wollen Gott und seinem Christus danken für das Heil, dass mit der Sündenvergebung auch zu uns kommt und auch unter uns schon manchen schwachen und kranken Leib berührt hat, so dass auch in der heutigen Christenheit wahrlich einige wenige wahrhaftig Christus als den Heiler ihres Leibes preisen und bekennen. Wir gehen damit aber nicht auf den Markt der Öffentlichkeit. Sie können bekennen und sagen, und wir mit ihnen, weil Christus Macht hat, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben und auch den kranken Leib zeichenhaft anzurühren, der dir alle deine Sünden vergeben, heilet all dein Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen.